Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Philipp D. P. Röhl. Viel Spaß.
Und dann war ich ja gegroundet in Österreich in unserem schönen Haus auf circa 1000 Meter mit den Kindern und meiner Frau und nicht mehr 250 Mal im Jahr im Flugzeug. Und dann dachte ich mir, hey, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ja, willst du jetzt irgendwie da weitermachen und die nächsten 100.000, die nächsten Millionen Umsatz jagen und auf der nächsten Bühne stehen, oder willst du vielleicht mehr Family machen? Und das war eigentlich dann die Entscheidung, zu sagen, hey, du willst eigentlich mal mehr in die Familie reinschauen und willst noch weitere Dinge tun, ja, aber willst sozusagen jetzt eigentlich da von der Fulltime-CEO zurücktreten. Ich sag mal, ein bisschen im Leben darauf zu achten, dass man nicht so viel von diesen negativen Nachrichten konsumiert, weil es ist ja total klar, die Medien funktionieren ja auch über negative Nachrichten. Ja? Wenn da was Negatives ist, dann klicken wir da drauf, dann lesen wir das durch, dann ringen wir uns auf, dann teilen wir das. Sondern sozusagen sich jeder vielleicht überlegt, was ist eigentlich die positive Geschichte des Tages? Die gibt es jeden Tag in der Familie, mit den Kindern, mit der Ehefrau, mit dem Partner, mit dem Onkel, mit der Tante, im Business, draußen im Edeka, wo man sagt, hey, krass, wie die Verkäuferin zu mir war und was wir da gemeinsam erlebt haben, ja, oder sonst was, was ihr in den Medien mitgekriegt habt, und das zu teilen, ja. Und das kann sein, dass man das den Kindern erzählt, und das reicht auch, wenn man das vielleicht mit dem Ehepartner, mit dem Businesspartner teilt, aber wenn ihr natürlich draußen auf Social Media seid, wie ihr fast alle seid, das auch draußen zu teilen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache diesen Podcast seit mittlerweile 6 Jahren. Ich genieße es, mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen gute Fragen zu stellen. Ich glaube, wir können alle sehr viel lernen, indem wir wieder neue und andere Fragen stellen. Ich interessiere mich dafür, wie Sie zu Ihrer Leidenschaft gekommen sind, wie Sie Ihren Weg bestritten haben, was Sie dabei gelernt haben. Und mich interessiert natürlich auch, was Sie aktuell bewegen, denn wir brauchen eine neue, menschenfreundliche Arbeitswelt. Für viele Menschen ist Arbeit immer noch etwas, wo man hin muss oder das man tun muss, um irgendwie zum Wochenende zu kommen oder zur Rente. Und ich denke, Arbeit kann noch etwas Wertvolles sein, etwas, das den eigenen Stärken und Interessen entspricht. Und die Frage ist, wie gestalten wir Arbeit neu? Heute bei mir ist Philipp D. P. Röhl. Philipp ist Unternehmer. Er ist Keynote-Speaker und Autor und bekannt für seine Expertise in digitaler Transformation. Das Handelsblatt nannte ihn mal den Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau und seinen 4 Kindern gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Kalifornien in Newport Beach. Ihr erinnert euch, wir hatten hier kürzlich auch schon jemanden zu Gast, der mit seiner Family in Newport Beach wohnt. Das war der Fotograf Paul Ripke. Heute also Philipp, und wir sprechen über sein Leben in Amerika, über den Blick, den er auf Deutschland hat, über das, was wir von den Amerikanern und auch was die Amerikaner von uns lernen können. Es geht um Technologie, KI, Pessimismus und Optimismus, und es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Philipp heute da ist. Schönen guten Abend oder auch schönen guten Morgen.
Hallo zusammen. Hallo, lieber Gabriel.
Schön, dass wir es schaffen. Wir haben ein bisschen Anlauf genommen, aber das schadet ja manchmal nicht.
Was lange währt, ne? Das ist ja dann so.
Oder auch kommt Zeit, kommt Rat, wie ich immer sage.
Genau.
Wie geht's dir denn heute Morgen? Hast du schon gefrühstückt?
Gut, ja, habe ich schon. Schön 6.15 Uhr aufgestanden und dann die Kinder fertig gemacht. Die sind jetzt auf dem Weg zur Schule. Und und habe jetzt hier sozusagen mit meinem Kaffee den ersten Termin. Das ist ja so in Kalifornien hier 9 Stunden Zeitverschiebung. Ab 8 Uhr morgens beginnt ja hier mein Arbeitstag. Aber der endet auch schon um 12, weil ihr dann irgendwann auch um 21 Uhr dann ja in den Abend geht und irgendwann ins Bett geht. Das ist also ganz spannend. Wenn man noch viel mit Deutschland und Europa macht, dann ist das eigentlich eine ganz coole Arbeitszeit. Ja, manchmal muss man um 5 Uhr morgens aufstehen, aber aber das ist dann eher selten.
Aber du warst doch gerade drüben in Deutschland wieder, oder?
Genau, also jeden Monat bin ich in Deutschland, eine Woche. Das ist sozusagen für mich wichtig, ja, um natürlich Friends, Family und sozusagen Geschäftspartner zu treffen. Dann bin ich auch bei Knauf aktiv, bei Tchibo aktiv. Da habe ich dann eben meine sozusagen Mandate dort und ja, stoße ja auch immer wieder was Neues an, habe ein paar Vorträge und genau. Und da ist sozusagen, das Jahr ist auch schon durchgeplant. Ich habe also jetzt, es werden einige ausflippen wieder CO2-mäßig, habe jetzt 22 Transatlantikflüge dieses Jahr durchgebucht von Los Angeles nach Frankfurt oder nach München. Ja, also bis November jetzt. Und genau, und das ist sozusagen für mich total wichtig, da natürlich die, also back to the roots und natürlich in Deutschland und Europa auch Dinge weiter voranzubringen. Und genau, und natürlich trotzdem hier so ein bisschen den American Way of Life, der ja ganz gut ist, aber ja auch ein bisschen bröckelt, sag ich mal. Da werden wir bestimmt darüber sprechen. Ja, natürlich hier dann auch zu genießen, genau.
Ist ja auch eines der Themen, über das du gerne schreibst. Was können wir von den Amerikanern lernen, aber auch was können die Amerikaner von uns lernen? Wir schauen mal, was wir heute von dir lernen können und starten mal mit der Einstiegsfrage. Ich bin ja nun auch Papa und meine mittlere Tochter, die Mathilda, hilft ja hier so ein bisschen mit und spricht das Intro ein. Und im Gegenzug darfst auch du ihr heute mal erklären, sie ist 11, was du so machst.
Okay, ja, fangen wir mal mit dem einfachen Teil an. Liebe Mathilda. Also ich bin Papa von 4 Kindern und meine Aufgabe ist kochen, backen, einkaufen. Ja, ich fahre die Kinder zur Schule, hole sie manchmal ab. Ja, die Kinder spielen Basketball, die Kinder spielen Fußball, die Kinder spielen Volleyball. Hier ist, anders als in Deutschland, wo du in einen Bus steigen kannst und viel öffentliche Verkehrsmittel gibt's hier eigentlich, fahren alle hier mit dem Auto. Das heißt, ich verbringe viel Zeit mit dem Auto und fahre die Kinder überall hin, auch zu Geburtstagen. Das ist der eine Teil von meinem Leben und der andere Teil von meinem Arbeitsleben. Ja, das ist, ich helfe sozusagen Unternehmen in Deutschland digitaler zu werden. Das heißt, dass die mehr ins Internet kommen, dass die mehr mit Kunden sprechen, nicht am Telefon und nicht persönlich, sondern eben irgendwie über den Computer, übers Handy. Ja, um das mal einfach zu sagen. Und genau. Und das ist sozusagen für manche Unternehmen schwerer, für manche leichter. Und da versuche ich denen ein bisschen zu helfen. Und last but not least habe ich ein Thema, wo ich versuche, dass die Kinder in Deutschland nicht so viel mit dem Smartphone und dem Computer machen. Ja, also das heißt, dass die mehr draußen spielen, dass die sich auch manchmal langweilen und sich überlegen, oh, ha, was kann ich denn jetzt machen? Was sind vielleicht neue Spiele, die ich machen kann? Ja, und da sozusagen reise ich ein bisschen in Deutschland rum, spreche mit Leuten, die irgendwie was in Zeitungen aufschreiben, ja, und die irgendwie was im Fernsehen bringen und versuche dann ein bisschen die Eltern wachzurütteln und den Eltern zu sagen, hey Leute, ja, die Kinder sollen doch Kinder sein und die Schulen sollen doch auch ein Platz sein, wo man irgendwie auch diese Geräte gar nicht nutzen sollte, ja, und ja, und das ist sozusagen noch meine große Leidenschaft, die ich in Deutschland noch versuche reinzubringen.
Da wird ja gerne die Geschichte rausgeholt, dass im Silicon Valley die digitalen Menschen ihre Kinder auch gerne von den Geräten weghalten. Das scheint so zu sein.
Genau, also es gibt natürlich ein paar, die das hier machen und es ist ja ganz interessant, ich bin ja total digital verseucht, ja, also laufe ständig mit dem Gerät rum und bin auch auf Social Media und der Algorithmus greift voll, dass ich dann natürlich immer wieder weiter da natürlich reingezogen werde. Meine Frau ist dann ein bisschen anders, also das, was sie dann nutzt, ist sozusagen WhatsApp, das ist so das höchste, so Social Media oder kommunikationsmäßig. Aber wir sind uns eigentlich total einig gewesen von Anfang an, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen die Kinder eigentlich digital frei erziehen und das ist uns jetzt bis zum 14. Lebensjahr bei den großen beiden gelungen. Ja, meine älteste Tochter ist 18, ältester Sohn ist 15, ja, also wirklich mit 14 no digital devices at all bis 14 und die Kleinen sind halt komplett digital frei. Also die haben, der 10-Jährige hat vielleicht mal 4 Filme im Leben gesehen, der 7-Jährige hat 2 Filme gesehen, ja, der wird jetzt 8 und nächsten Monat und der 10-Jährige wird 11. Also, und die haben natürlich weder ein Handy noch irgendwie eine Spielkonsole noch was anderes. Also da komplett hands-off. Und sind ganz normale Kinder. Keine Mobbing-Opfer. Viele, ganz viele Freunde. Ja, und natürlich müssen wir Eltern da natürlich mutig viele Dinge tun, ne, wie Klassenchat verhindern und natürlich auch mit anderen Eltern sprechen. Ja, wie dann die Regeln sind, wenn einer der Kiddies mal zum Sleepover kommt, ja, und irgendwie sagt, hey, der schläft mal irgendwo anders, dann kann es natürlich nicht sein, dass die dann abends da 4 Stunden zocken. Also da muss ich natürlich schon dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ja, das gelingt mir manchmal, natürlich nicht immer. Ja, genau.
Ja, ja. Das ist ja eine große Challenge. Also ich glaube, viele Eltern haben ja damit zu tun. Wie regelt man das? Weil die Kids ja und dann auch als Jugendliche irgendwann ihre ganzen Beziehungen auch über Chats organisieren. Genau. Das war ja zu unserer Zeit noch anders. Man ist einfach zum Freund gegangen, hat geklingelt, kommst du raus?
Ja, absolut. Oder man musste sich in der Schule verabreden morgens, weil der Freund dann irgendwie 20 Minuten weggewohnt hat. Telefonieren konnte man ja nicht, weil 1,60 Mark die Minute. Ne? Ja. Da musstest du morgens dann dein Date machen. Da hat sich einer in den Bus gesetzt und dann hat man sich getroffen. Genau.
Und unsere Große zum Beispiel, die ist 15 und nutzt natürlich auch TikTok und so sehr intensiv. Ist auch oft ein Streitthema. Jedenfalls kam sie neulich schlecht gelaunt zu uns und ich sage, was ist denn los? Ja, die reagiert nicht. Ich denke, worauf denn? Auf den Chat? Nee, auf ihre Story. Ja, ja. Also da entstehen Situationen, von denen wir zu unseren Zeiten ja, an die wir überhaupt nicht denken konnten. Und da muss man sich schon als Eltern auch irgendwie so ganz schön reindenken und reinfühlen. Und ich finde es eigentlich gut, dass ihr das möglichst auch rausschiebt. Es kommt ja früh genug, ne?
Ja, ja, absolut. Und ich glaube, der große Gamechanger ist, dass durch dieses Gerät, was ja always on ist, immer dabei ist, wie du es gerade beschreibst, dass die Kinder und die Jugendlichen in so einer abwartenden Position sind. Also du schickst was und dann, ja, und dann legst du das Gerät vielleicht zur Seite und dann machst du deine Hausaufgaben, du liest ein Buch, du machst, also nehmen wir mal an, du machst was Gutes, ja. So, aber du bist ständig in dem Warterhythmus, dass du sagst, hey, wann kommt's zurück? Warum kommt es nicht zurück? Ich will jetzt gar nicht auf Cybermobbing und den ganzen Kram, hier irgendwie Fake News und so eingehen, das ist ja nochmal eine Kategorie mehr. Aber ich sag mal, overall glaube ich, dass die Kinder eben Kompetenzen brauchen, die eher im Bereich Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Teaming, ja, Sozialkompetenz, Mut, kritisches Denken liegen und viele Fähigkeiten, die ich gerade aufzähle, die bringen natürlich weder die Schule mit, noch das Studium mit, noch die Ausbildung mit und vor allen Dingen, je mehr man in der digitalen Welt unterwegs ist, desto weniger empathisch ist man, desto weniger kann man eigentlich, sage ich mal, verbal gut kommunizieren, ja, desto weniger Sozialkompetenz ist ausgeprägt, ja, und das ist so ein bisschen das Thema, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich gute Menschen, ja, und die können wir, glaube ich, eher entwickeln oder begleiten, wenn die möglichst spät in die digitale Welt eintauchen.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit für eure Mitarbeitenden. Tatsächlich wird mentale Gesundheit immer wichtiger. Das ist eines der Top-Themen rund um unser Fokusthema Zukunft der Arbeit. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, sich weiterzubilden zu dem Thema und auch sich helfen zu lassen. OpenUp bietet PsychologInnen, mit denen man sich verabreden kann in Online-Sessions. Ich habe es auch schon kennenlernen dürfen und hatte einige Sessions mit einer Psychologin. Bei mir ging es um das Thema Stress und Fokus. Wie setze ich den? Und vielleicht ist es bei euch was ganz anderes. Schaut euch das gerne mal an auf openup.de/unternehmen. Probiert's mal aus, lernt's kennen. Und wenn ihr sagt, das ist was für eure Company, dann gibt's den 13. Monat geschenkt für alle, die den New Work Chat Podcast hören. Gebt's einfach an, wenn ihr bei OpenUp dabei seid, wie ihr drauf gekommen seid. Und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast mit Philipp.
Dann lass uns auch gerne mal so ein bisschen in deine Story schauen. Vielleicht gibst du uns mal so einen Hintergrund. Über dich kann man ja extrem viel lesen. Es gibt auch viel zu schauen. Wir kommen schon nachher auch noch mal ein bisschen auf den Change Rider. Du hast Bücher geschrieben. Aber erzähl uns doch mal, wo kommst du her und was hat dich denn geprägt in deinem Aufwachsen?
Ja gut, also ich glaube, das, was mich geprägt hat, ist zum einen aus sozusagen zwei Unternehmerfamilien. Also sozusagen meine Mutter aus dem Unternehmerfamilienstrang, mein Vater aus dem Unternehmerfamilienstrang. Habe mir überlegt, hey, du willst eigentlich auch immer selber unternehmerisch tätig werden. Ja, habe dann studiert an der International School of Management. Das ist eine Hochschule in Dortmund gewesen. Witzigerweise bin ich auch noch Hardcore-Dortmund-Fan, das ist aber eher Zufall. Habe dann im Ausland studiert in Paris und in den USA. Und habe in den USA war ich immer auch ein schlechter Schüler und auch kein guter Student. Aber habe in den USA war ich dann irgendwie plötzlich der Beste. Ja, warum? Weil da ging es halt um Case Studies, da ging es halt ums Praktische, da ging es halt um... Genau, also das war halt eben nicht so dieses theoretische Lernen, ne, so wie irgendwie hier, wie nennt sich das in Deutschland da, das Bulimie-Lernen, ne, auswendig lernen, auskotzen, vergessen, sondern es war halt dann richtig hands-on. So, und nach dem Studium habe ich mich dann beworben, habe dann bei einer Unternehmensberatung angefangen, habe in der 6 Monaten gedacht, hey, was die können, kann ich auch, aber besser und zum halben Preis. Ja, und ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner ersten eigentlich Marketing- und Kommunikationsagentur. Dann haben wir so Webseiten gemacht, das war so 2000, ich würde sagen so 2 rum, ja, haben wir so Webseiten gemacht und ein bisschen Positionierung und Marketingunterlagen, hatte so ein Team von 10 Leuten. So, und dann hatte ich ein großes Beratungsmandat bei einem Kunststofffolienhersteller, habe für die eigentlich komplettes Marketing gemacht, auch ein bisschen in den Vertrieb rein. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, dort in die Geschäftsführung reinzugehen und war dann wirklich sehr, sehr jung. Ja, nach, ich würde sagen, so 3 Jahren Berufserfahrung war ich dann plötzlich Geschäftsführer in einem Unternehmen mit 70 Millionen Umsatz, 250 Mitarbeitenden, die Kunststofffolien für Tiefkühlverpackungen, für irgendwie Torfsäcke, für hier so Schrumpffolien, wo man so Coca-Cola Sixpacks trägt. Ja,
wie alt warst du?
So, da war ich, lass mal rechnen, ich würde sagen 26, ja, 27, also wirklich jung, ja.
Mit Anzug dann?
So, und natürlich mit Anzug und Krawatte, da gibt es auf meiner Website noch wunderbare Bilder zu, also wer die sieht, der sagt, okay, ist das der Philipp, kann das überhaupt sein? Also total konservativ, und ich sag mal, die Geschichte ist, da war ich 6 Jahre lang Geschäftsführer und ich glaube, ich hätte 250 Fehler machen können, vielleicht waren es auch 400 Fehler, und ich habe dann von 250 Fehlern habe ich, glaube ich, 320 gemacht. Also ich habe sozusagen alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja, so, und als ich da reinkam, das war sozusagen ein Laden mit vielen Commodities. Das ging nur um den Preis, total langweiliges Produkt. Ich habe gesagt, ja, ölbasierte Folie, da muss irgendwie was Nachhaltiges ran, kompostierbar, mit Wasserfarbe bedruckt. Habe dann was mega fancy-mäßiges entwickelt. Ja, und das, was ich entwickelt habe, das war, ich glaube, 100.000 Mark damals Budget, oder ich weiß gar nicht, oder Euro waren es, 100.000 Euro Budget. Und ich habe gesagt, hey Leute, macht mir mal so eine nachhaltige Folie, die man kompostieren kann. Und seit den 3 Monaten fertig. Und es waren irgendwie 3 Millionen Euro später. Und 3 Jahre später war sie fertig, die erste Folie. Und ich war dann auf der Lebensmittelzeitung auf dem Cover und die Leute haben mich gefeiert. Und Mensch, derjenige, der hier die Welt verändert. So, ich habe aber keinen Gramm Folie verkauft, außer an Kaisers Tengelmann, eine kleine Charge, weil die einfach viel zu teuer war. Also ich habe eigentlich am Markt vorbei entwickelt, ja, und habe so ein riesen, mega Mercedes-Produkt, so typisch so ingenieursmäßig, ne, so im Geheimen mit keinem gesprochen, und habe das entwickelt und es war eigentlich der totale Fail. Und da kam dann jetzt der sozusagen die Transition zu meinem Unternehmen Adventure, was ich dann danach gegründet habe. Ja, ich bin dann raus aus dem Unternehmen irgendwann und war dann irgendwie auch frustriert und habe gesagt, hey, du willst was Neues machen. Und dann habe ich eben meinen Partner Philipp Herrmann kennengelernt, der Silicon Valley kam, dem habe ich meine Geschichte erzählt und habe gesagt, hey, eigentlich, wenn ich sowas gehabt hätte, so nach dem Motto, ich frage ein paar Leute, ja, und guck, wie kann so ein kleines Produkt aussehen, was kann ich dann irgendwie 3 Wochen bauen und nicht in 3 Jahren. Dann hat er mir gesagt, ja, hast du schon mal von Design Thinking gehört? Ja, ich dachte, nee, was ist denn das? Ja, und dann hat er gesagt, ja, so hier, ne, mit irgendwie Schmerzpunkte herausfinden und Build Measure Learn und so weiter und so fort. Ja, und das fand ich so cool, dass wir dann gesagt haben, hey, dann lass doch eine Company gründen, ja, wo man irgendwie so vorne Ideen reinschmeißt, ja, also der CEO damals Ideen reinschmeißt, also von unserer Kundenbasis, und dann bauen wir so ein Team auf, das testet die Ideen so 2, 3, 4 Wochen durch, und nach 4 Wochen weißt du dann halt, klappt's oder klappt's nicht, und wenn es nicht klappt, schmeißt es weg, und wenn es klappt, dann testest es weiter aus, ja, und wo kann man das am besten machen, haben wir überlegt, ja klar, in der Digitalisierung, das war noch super early, ja, das war so dann um 2010 rum. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann lass doch mal hier die großen Beratungen machen, Strategiepapiere, und wir machen jetzt mal cool Digital Transformation und Testing und so. Und das war dann der Anfang.
Ich erinnere mich auch, wie das so das Buzzword war, wie das so aufkam.
Wahnsinn.
Es gab ja dann noch Agilität und New Work, mittlerweile ja, genau, auch schon vorbei. Genau. Jetzt ist ja AI, aber zu der Zeit digitale Transformation war überall.
Also Goldgräberstimmung, ich sag ja, ich bin ja so ein Kaltakquise-Typ damals gewesen. Ich habe dann so... Also wir waren ja eine kleine Bude, da haben wir 1, 2 Leute eingestellt, hatten dann zum Glück eine Family, Friends, Fools, so in dem Kreis dann auch einen ersten Auftrag und so. Ja, und dann habe ich dann Briefe geschrieben an CEOs, ja, noch sozusagen mit Hand, lieber Herr Müller, was weiß ich nicht was, ja. So, und habe dann von 10 Ansprachen habe ich dann 9 Rückmeldungen gekriegt, ja. So, und dann sind wir ja massiv gewachsen auf 250 Leute, das Team, und waren ja wirklich, also die Digitalpioniere in Deutschland, ja, und haben auch dann ja große Transformationen gemacht, wie Klöckner zum Beispiel, die sind ja auch dann wirklich gut durch die Presse gegangen. Ja, und das war so ein bisschen die Geschichte. Irgendwann kam ja dann EY, Ernst & Young um die Ecke und viele andere, die gesagt haben, hey, ihr seid ja ganz cool, wir wollen euch kaufen. Dann dachte ich, ja gut, dann kauft da 10% und wir behalten 90. Dann habe ich erst verstanden, nee, du kannst eigentlich mit dem Strategen, kannst du ganz verkaufen oder gar nicht. Ja, so, dann waren wir noch mit EY zusammen, was auch echt eine coole Zeit war. Und dann kam irgendwann Covid. Und dann war ich ja gegroundet in Österreich in unserem schönen Haus auf circa 1000 Meter mit den Kindern und meiner Frau und nicht mehr 250 Mal im Jahr im Flugzeug. Und dann dachte ich mir, hey, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ja, willst du jetzt irgendwie da weitermachen und die nächsten 100.000, die nächsten Millionen Umsatz jagen und auf der nächsten Bühne stehen, oder willst du vielleicht mehr Family machen? Und das war eigentlich dann die Entscheidung, zu sagen, hey, du willst eigentlich mal mehr in die Familie reinschauen und willst noch weitere Dinge tun, ja, aber willst sozusagen jetzt eigentlich da von der Fulltime-CEO, vom Fulltime-CEO-Job dann sozusagen zurücktreten. Und das habe ich ja dann gemacht vor einigen Jahren. Und dann kam eben die Idee, nach Amerika zu gehen. Ja, und jetzt sind wir schon das dritte Jahr hier. Ja, also das ist mal so ein bisschen die Quick-Story.
Aber ihr kommt noch zurück? Oder weil
wir kommen auf jeden Fall zurück.
Bei Paul Ripke war es nämlich auch so. Da hat es 9 Jahre gedauert, bis er gesagt hat, eigentlich würde er jetzt fast auch da bleiben. Aber du bist ja eh einmal im Monat da, ne? Du hast ja die Connection.
Genau, aber trotzdem ist es so, also ist ja immer die Frage, was ist wichtig für die Kinder und wo möchtest du jetzt auch in der Lebensphase? Ja, ich bin jetzt 47, wo möchtest du dann auch in der nächsten Lebensphase irgendwie sein und willst irgendwie in Deutschland noch mal was aufbauen und noch mal was bewegen? Und wenn du dir so unsere Kinder anschaust, auch jetzt mit Schulwechseln und wenn die aufs College gehen, da haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass wir in 3,5 Jahren also klaren Cut machen und auch zurückgehen, ja, nach Europa, vermutlich Deutschland, vermutlich unser Hut, Süddeutschland, Bayern, München, let's see, ja, und genau, und das ist der Plan und da halten wir jetzt alle gut dran fest und das ist auch gut für die Kinder, die wissen dann auch Bescheid und genau, und da wird es dann wieder eine große Transition in 3,5 Jahren geben. Ich muss jetzt mal anfangen, mit den Kleinen den Deutschunterricht hier zu geben,
ja,
dass die wieder in die Grammatik reinkommen. Ich bin ja hier der Bewahrer der deutschen Sprache. Die Geschichten, die hier gelesen werden zu Hause, sind nur in deutscher Sprache, die Gute-Nacht-Geschichten. Ja, hier sind natürlich ständig Sätze wie, hey Papa, ich gehe mal kurz draußen mit dem Jeff playen. Ne? Und dann muss der Satz sozusagen komplett auf Deutsch wiederholt werden. Ja, so, also das klappt doch ganz gut. Und die haben, auch wenn sie Deutsch sprechen, eigentlich keinen deutschen Akzent, aber wenn die halt hier Englisch sprechen, dann kannst du den von den Amis nicht mehr unterscheiden.
Ja. Unsere Kinder reden ja auch schon mittlerweile so. Meine Tochter meinte neulich, du hast mich exposed. Das ist normal.
Ja, natürlich. Also ich meine, es sind natürlich Wörter eingedenglisch bei uns. Das ist natürlich total klar. Stimmt, absolut.
Du stehst ja auch für Optimismus. Ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Interessant ist, die Gründerszene hat ja mal über dich geschrieben. Vom unsicheren, pessimistischen Teenager entwickelte er sich zum positiven, mutigen Entrepreneur, der heute vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin eine ziemlich coole Sau. Wie sah denn die Transformation aus und ist denn Optimismus wirklich so erlernbar?
Gut, also ich sag mal, erstmal ist ja die Frage, was sind so die Glaubenssätze der Kindheit? Ich kann mich noch gut an die Journalistin erinnern, die mich interviewt hat. Das ist auch echt unter die Haut gegangen. Das war wirklich also so richtig, ich glaube, ich habe mich da auch, hatte einen guten Moment, konnte mich da auch nahbar zeigen. Ne, das hört sich jetzt irgendwie mit coole Sau und so, das hört sich jetzt an wie, hey, ich bin irgendwie der Geilste, aber das war eigentlich gar nicht damit gemeint. Also es war schon so, dass ich als Kind eigentlich sehr, sehr unsicher war, ja. Und durch das familiäre Umfeld habe ich zum Beispiel den Glaubenssatz entwickelt, vertrau niemandem und mach irgendwie alles alleine, ja. Und das ist natürlich ein Glaubenssatz, der ist, ich meine, also sorry, also nachteiliger geht's ja fast gar nicht. Ne? Und wenn man jetzt auch sieht, meine sozusagen die Journey, die ich gemacht habe, ne, also auch bei Adventure, warum war mein Unternehmen erfolgreich, warum haben wir das erfolgreich verkauft, warum waren wir da der Digitalpionier? Das waren wir, glaube ich, weil ich meinen Glaubenssatz aufgegeben habe und auch gelernt habe, natürlich durch, kann man auch offen darüber reden, durch Psychologen, durch Mentoren, durch einen Mentor Frieda Krups, der mich hier lange begleitet hat, ja, dass ich festgestellt habe, hey, okay, das war irgendwie meine Kindheit und was ist mir jetzt wichtig, was ist mir wichtig im Leben? Teaming, dass ich mit Menschen arbeite, die viel besser sind als ich, ja, und die sozusagen mir entsprechend helfen, was Cooles in der Gemeinschaft aufzubauen. So, das ist sozusagen der eine Strang. Ja, und der andere Strang ist, dass ich also trotz aller, ich sag mal, Traurigkeit aus der sozusagen Kindheit und Jugend, die auch da war, und nochmal, mir ging es overall ganz gut, ja, aber trotzdem ist es so, wenn man so, das habe ich so gelernt in meiner sozusagen in meiner Journey mit den Psychologen und auch mit dem Mentor, dass sozusagen das innere Kind auch eigentlich, der innere Philipp eigentlich eher traurig war, ja. Aber es ist der eigentlich gar nicht, weil der Philipp ist eigentlich voller positiver Energie und voller Tatendrang und voller Merkmale, dass er sagt, hey, ich möchte Leute begeistern und wenn es anderen Leuten schlecht geht, dann helfe ich und so, ne? Also, so, und das musste einfach rausgekitzelt werden, ja, das kam immer mal wieder raus, ne, und klar, ich hatte natürlich eine Rolle im Freundeskreis, wo dann irgendwie, wenn es irgendwie einem schlecht ging, ich mich natürlich da damals als Jugendlicher auch um die gekümmert habe und irgendwie früher auch sozial mich engagiert habe, aber das kam jetzt einfach mehr und mehr raus, ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt, ich meine, ich lebe jetzt in Trumpland, ja.
Jetzt offiziell, ja.
Richtig, wir leben in Orange County, also während des Wahlkampfs, wir leben hier auf so einer Halbinsel, waren hier ständig Flaggen zu sehen, God, Guns and Trump.
Wahnsinn.
Ja, so, und die Leute, die natürlich dann da auch diese Flaggen haben, die sahen dann halt eben so aus, wie man sich die Leute vorstellt, die diese Flaggen da hochhalten. Aber unsere Nachbarn hier, das sind alles sehr wohlhabende Unternehmer und das sind alles Trump-Wähler. Und jetzt kommt's, das muss ich auch lernen, ja. Das sind alles tolle Menschen, ja. Also die sind total nett zu uns, die lieben unsere Kinder, die sind gütig, die, wenn wir weg sind und wir sagen, hey, muss was im Haus gemacht werden, dann gehen die ins Haus und helfen uns und die würden sozusagen alles für uns tun. Und das ist sozusagen für mich auch so der Blick auf das Land in Amerika, wo natürlich super viele Dinge einfach falsch laufen, ja, dass ich mir sage, hey, wir müssen uns einfach arrangieren und ich möchte jetzt keine negative Meinung über Menschen haben, die eigentlich gute Menschen sind, aber die politisch komplett anders sind als ich. Warum? Ja. Weil sie eben Fake News verseucht sind, weil sie eben in einer ganz anderen Bubble unterwegs sind wie ich. Ne? Genau.
Das ist ja in Deutschland auch so, ne? Also es gibt auch,
absolut,
weil es wird auch immer sehr schnell schwarz-weiß gedacht und geredet, also alle, die die AfD wählen, sind Nazis, so einfach ist es ja nun mal nicht, sondern es sind auch wirklich viele, die falsch informiert sind oder die halt irgendwo auch in ihrer Entwicklung einfach stehen, ne? Auch das muss man ja sagen. Und Optimismus würde ja auch bedeuten, vielleicht in die Diskussion zu gehen und mal ins Gespräch zu gehen.
Absolut, und ich sag mal jetzt im Hinblick auf unsere nächste Bundestagswahl im Februar, also ich meine, es gibt, glaube ich, wenige, die das auch so öffentlich sagen, aber natürlich liegen die Probleme in Deutschland auf der Hand. Ja, also wenn man sieht, wir haben ein Migrationsproblem. Ja, die Menschen kommen unkontrolliert in unser Land. So, was wollen wir dagegen tun? Wir haben auch ein Problem, dass wir sagen, und auch nochmal, ich bin total offen, jeder, der auf der Flucht ist vor Tod und Vergewaltigung und Verfolgung, klar, natürlich können wir den aufnehmen und wir können gucken, wie gehen wir mit der Person in unserem Land um? Wie integrieren wir die Person? Wie lernt die Person Deutsch? Wie können wir die zum Arbeitsmarkt hinzufügen? Whatever it is. Ja, also total klar. Ja, ich bin da, also hab da so eine, doch eine Attitüde wie Merkel, die den Satz zurückgenommen hat, wir schaffen das. Ich glaube, dass wir das total schaffen. Aber was wir nicht schaffen ist, wenn wir sehen, dass Menschen in unserem Land sind, ja, die von unserem System leben und die eigentlich uns, ich sag's mal so, die uns eigentlich hassen. Also die hassen uns. Die hassen unsere westlichen Werte. Die hassen, wie wir denken. Die hassen, wie wir sind. Ja, die verabscheuen das irgendwie auch. Ja, so. Und werden dann kriminell. Und was mache ich mit den Menschen? Und da sage ich nur, okay, wenn es an mir gehen würde, würde ich sagen, hey, ab in den Flieger und zurück. Also egal, was an dem Land passiert. Ja. So, und das sind so Dinge. Und deswegen ist ja auch die AfD stark. Wenn wir eine starke Mitte-Regierung hätten, Mitte, Mitte links, Mitte rechts, ja, so, die sozusagen total klar sagen, hey, das sind die Probleme. Und da haben wir ein Problem in Sachen Altersarmut, da haben wir ein Problem in Sachen Hyperinflation, da haben wir ein Problem in Sachen whatever it is. Es sind eigentlich nicht viele Sachen, weil uns geht's in Deutschland ja eigentlich verdammt gut, ja. Oder hier ist ein Programm, wo wir jetzt endlich die Wirtschaft stärken, ja. So, das sind eigentlich 4, 5, 6 Themen. Und wenn die bespielt werden würden, und zwar mit einem guten moralischen, ethischen Kompass, ja, dann glaube ich, dann würde die AfD von, ich glaube, was ist er aktuell, 22%, sie hat ja nochmal 2% mehr bekommen, nachdem sie gesagt hat, scheiß Windräder, reiß die Dinger runter.
Ja, die Windräder der Schande.
So, genau. Richtig, dann würden wir auf 6, 7% runterkrachen.
Ja.
Und irgendwann würden die keine Rolle mehr spielen, ja.
Das Problem ist natürlich, das ist ja in Deutschland ein bisschen anders als in den USA, dass es hier dann diese parteipolitischen Geplänkel gibt und man eigentlich mehr gegeneinander redet als über die Sache.
Natürlich.
Aber lass uns nochmal auf den Optimismus zurückkommen. Ich würde mir ja mehr Optimismus auch in Deutschland wünschen. Und du bist ja jemand, der das auch immer wieder versprüht und auch inspirieren will und auch richtig appelliert. Auf LinkedIn bist du ja sehr aktiv auch. Und auch immer sagt, Leute, das wird schon, glaubt an das Gute und natürlich ist der Mut dann auch dabei. Genau. Aber wie erlernen wir den Optimismus? Gerade in Deutschland, wo wir ja oft den Hang zum Pessimismus haben, habe ich den Eindruck.
Also ich glaube, das Wichtige ist ja, wie geht unser Gehirn und wie gehen wir überhaupt mit negativen und positiven Nachrichten um? Es gibt ja ganz viele positive Nachrichten. Es gibt auch jetzt in dieser dunklen Trump-Zeit, wo sozusagen du ja jetzt seit 2 Tagen, du machst die Medien auf und siehst nur Scheiße, ja, und könntest dich eigentlich erbrechen. Aber nee, das ist ja nicht so. Ja, also da ist ja sozusagen die die Pfarrerin, die sich jetzt dafür einsetzt, ja, und sagt, hey, bitte, ne, die appelliert und sagt, hey, es sind irgendwie Familien, die sind seit 10, 20 Jahren hier, ja, und die können nicht einfach deportiert werden. Ja, es ist eine Firma wie Apple oder wie Costco, der riesige Supermarktriese, die sagen, hey, unsere Diversity-Programme, nein, die fahren wir nicht zurück. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, wir sozusagen stocken die auf und wir wollen da entsprechend mehr machen. Also es gibt ja wahnsinnig viele positive Nachrichten, die da draußen sind. Und die haben wir natürlich in Deutschland auch. Und ich glaube, in Deutschland ist es wichtig, dass wir trotz dieses Populismus, der natürlich sehr stark von AfD und so getrieben ist, aber trotzdem nochmal zurückkommen, hey, was haben wir in Deutschland eigentlich? Jetzt auch im Vergleich zu Amerika. Ja, Infrastruktur. Wir beschweren uns ständig über Infrastruktur in Deutschland. Und natürlich ist die Bahn, ich erlebe das ja auch, ist die Bahn spät. Und die ist jetzt nicht mal spät, die ist oft spät. Aber hey, wir haben die Bahn und wir haben die Busse und wir haben die Tram und wir haben den Regionalexpress und wir haben die S-Bahn. Ja, das gibt's hier alles gar nicht. Nee. Ja, so, wir haben ein Krankensystem, wo eigentlich jeder... Nee, ich formuliere es anders. Wo keiner verreckt. Es verreckt bei uns keiner auf der Straße, weil er nicht krankenversichert ist. Ich meine, Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, hier in Amerika verrecken die Leute. Du hast so eine Erstbetreuung, die ist mittlerweile durch Obamacare geregelt. Aber wenn du eine Chemotherapie brauchst, wenn du irgendwie psychisch krank bist und du brauchst eine Therapie 2 Jahre lang, du musst einen Monat vielleicht in irgendeine, keine Ahnung was, Anstalt oder irgendein Krankenhaus gehen oder betreuen gehen, das gibt's, wenn du nicht versichert bist, dann gibt's es nicht.
Ja.
Ja, dann gibt's es nicht, ja. So, das ist sozusagen auch das Schulsystem, dass wir sagen, hey, wenn du in Amerika studieren möchtest, ja, ja gut, hey, dann bist du, wenn du zu einer Uni, zum College gehen willst, bist du 60 bis 100.000 Dollar im Jahr los, ja. Bei uns, was kostet es zu studieren an der deutschen Uni? Ich würde sagen 300 Euro im Jahr und da ist aber noch das öffentliche Verkehrsmittel-Ticket drin. Ja, so natürlich musst du dich um Wohnungen und so kümmern, aber dann haben wir unser duales System. Die Menschen können bei uns eine Ausbildung machen. Das heißt, du lernst was praktisch, theoretisch und jetzt kriegst du sogar noch Geld dafür. Du kriegst sogar noch Geld dafür. Du wirst bezahlt mit 1.500, mit 2.000 Euro im Monat. Ja, so und ich glaube, das sind so Dinge, da können wir so dankbar sein in Deutschland. Auch, dass bei uns nicht jeder Bekloppte mit einer Waffe rumlaufen kann. Ja, dass wir auch eine Medienlandschaft haben, die auch sozusagen unabhängig ist und kritisch ist. Ja, und die aber sozusagen, wenn Menschen kritisiert werden oder Dinge, Investigativjournalisten Dinge aufdecken, dass es da Konsequenzen gibt. Ja, das gibt's hier gar nicht. Ich meine, Leute, convicted felon Trump, 90 plus, ja, sozusagen Vorwürfe, die von Richtern auch sozusagen festgestellt wurden, ja, der Typ ist Präsident. Ja, ist bei uns undenkbar. Ja, ja, also ja. Christian Wulff ist zurückgetreten wegen einem Bobbycard, was er irgendwie für 400 Euro nicht angemeldet hat und einem Anruf beim damaligen Bild-Chef, ja. Ja, wegen seinem Darlehen beim Haus, ja, so. Und und da können wir einfach in Deutschland sagen, wir haben einen super Rahmen in Deutschland. Gutes Sozialsystem, ja.
Das ist aber offensichtlich so selbstverständlich für uns hier.
Natürlich ist es
obwohl selbstverständlich. Obwohl es gerade von außen gesehen, also auch, ihr guckt jetzt auch von weiter weg drauf, sieht man wahrscheinlich nochmal, wie wertvoll das ist. Aber wenn man hier dran aufgewachsen ist, das ist ja wie ein Unternehmen, ne? Da wird dann manchmal auch gemeckert, obwohl es 30 Tage Urlaub gibt und obwohl es das noch gibt und das noch gibt und dann gehen Leute
manchmal. Obwohl es Weihnachtsgeld gibt, obwohl der Kaffee kostenlos ist, ja. Obwohl der Obstkorb da steht, ne? Obwohl man sagen kann, hey, ich mache jetzt 2 Tage Homeoffice, ne? Oder wenn man von 4 Tage Homeoffice auf 3 jetzt runtergeht, dann sagt man wieder, das ist wieder schrecklich, ja? Aber so, das ist, vielleicht liegt das auch in uns Deutschen drin, aber da ist es sozusagen, da, also was können wir tun?
Ich glaube, wir
müssen versuchen, positive Geschichten zu erzählen. Was sind die guten Geschichten, das Inspirierende, was wir in der Familie sehen, im Freundeskreis? Wenn auch mal ein Politiker, wie zum Beispiel der Merz, ich bin jetzt kein großer Fan hier davon, aber sagt, hey Leute, wir haben in Deutschland ein Rentenproblem und vielleicht können wir es mal machen, wie in anderen Ländern auch, dass die Kinder ab dem ersten Lebensjahr schon in Aktien, ETFs und so investieren können. Vielleicht können wir da auch sozusagen das ein bisschen sponsern, ja, vom Staat her. Ja, dass sie sozusagen mit 20 Euro im Monat, also kann eigentlich jeder machen, wenn der Staat sogar noch was dazu gibt.
Ja.
Ja. So, aber nein, das wird nicht gefeiert, weil das ist ja gefühlt der Merz und der ist ja eh doof und der ist ja dann eh bei der CDU, CSU. So, und das ist halt schade, dass man nicht auch gute Vorschläge von einem Habeck und von einem Lindner und von einem Scholz und wer da draußen ist.
Ja.
Und nochmal, ich bin da jetzt nicht im Fanclub von den Jungs, die da
Politik machen. Ich weiß, was du meinst.
Aber bin trotzdem dankbar, dass überhaupt jemand macht.
Ja.
Ja? So. Und, aber da wird eher so gegeneinander geschossen. Und deswegen eher die Erfolge feiern, die guten Sachen feiern und auch mal andere Leute feiern, die was vielleicht mutig und cool gemacht haben und nicht immer direkt dagegen reden. Ja.
Und du hast ja eine ganze Reihe gehabt, den Change Rider, und hast dort auch inspirierende Geschichten kuratiert. Das versuche ich ja mit diesem Podcast auch. Ich glaube ja auch an die Kraft guter Geschichten. Du hast ja echt auch tolle Leute dabei gehabt, wie sogar Herrn Klitschko und viele, viele andere. Was bleibt dir noch so hängen, wenn du so an die Reihe zurückdenkst?
Ja, mir bleibt hängen, dass ja die goldene Regel war, das ist ganz interessant und das ist ja dein Thema, dass wir eigentlich nur über positive Sachen sprechen wollen. Also nur über Inspiration, nur über Gutes. Ja. Und da kann ich mich natürlich an den einen oder anderen Politiker erinnern, ne, wie Cem Özdemir, der dann bei mir in den Wagen gestiegen ist und direkt mal angefangen hat, über einen CSU-Verkehrsminister abzulästern. Und ich dann gesagt habe, hey, wir cutten eigentlich nichts, aber liebes Team, in dem Format, das bringen wir nicht. Ja, weil ich will das nicht, ich möchte es nicht. Und dann sind wir natürlich sehr auf positive, auf gute Themen gekommen. Und was mich, das waren natürlich einfach super faszinierende Menschen, wie zum Beispiel der Herr Schoss, der Gründer der Scout-Gruppe, der so erzählt hat, wie ist die Scout-Gruppe groß geworden und der dann eben mit sozusagen einem Arm und einem Bein nur in den Change Rider gestiegen ist und mir dann aber und dann berichtet hat, dass er dann einen schlimmen Motorradunfall, es war nicht seine Schuld, ja, in Südafrika hatte, dann da irgendwie wochenlang im Koma lag und die Geschichte dann erzählt hat, also wie ist er da wieder rausgekommen, ja, und mittlerweile hat er, glaube ich, weiß ich gar nicht, 7 Kinder oder sieben Kinder, total happy, ist Investor, hat ja mit der Scout-Gruppe, also krass, also wirklich Disruption, Champions League Disruption gemacht, ja, was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, ja, von den klassischen alten Zeitungsmedien. Und das sind natürlich tolle Geschichten, die einfach aufrütteln, ja, oder die Startup-Entrepreneure, die gesagt haben, hey, ich bin irgendwie 3-mal auf die Schnauze geflogen und habe dann irgendwie die Dinge gelernt und hab's 4. Mal angegriffen und jetzt ist echt cool. Und das sind die Learnings, die ich entsprechend hatte. Und ich glaube, das hat mich an dem Format total getrieben, ja, dass ich gesagt habe, hey, da, ich glaube, ich hatte ja über 200 Gäste über die Jahre. Ja, und das war schon cool.
Ja. Ich habe es auch immer gern gesehen. Würdest du heute eigentlich das noch im Tesla machen?
Oh mein Gott. Also ich sag dir eins. Du hast ja hier den größten Ex-Tesla-Freak ever im Podcast. Ja? Also ich hatte ja die ersten Teslas in Deutschland. Ja? Ich habe hier auf den Bühnen gestanden und habe mich mit den Vorständen der deutschen Automobilindustrie geprügelt. Die haben mich ja verschmäht und haben gesagt, jetzt kommt ja gleich der Herr Dupierreux. Der hat ja hier von München nach Zürich hat er ja 6 Stunden gebraucht, weil das ist ja der mit seinem Tesla mit 30 auf der rechten Spur auf der Autobahn fährt, weil die Batterie ja leer ist. Ja. Ne? So, also alles natürlich, alles Propaganda, ja. So, und natürlich war ich derjenige, der natürlich diesen absoluten wahnsinnigen Aufstieg von Tesla miterlebt hat und fahre jetzt immer noch einen. Aber es ist, also ich würde nie mehr im Tesla drehen. Natürlich nicht. Ja, und ich war auch einer der Ersten, der diesen Aufkleber I bought this car before Elon went crazy, ja, hinten auf dem Wagen hatte, habe ich auch einen Post auf LinkedIn gemacht. Ja, und natürlich ist es so, dass ich darüber nachdenke, hey, ich habe den Wagen gekauft vor einem Jahr, ob ich den jetzt nicht verkaufe und mir dann irgendwie einen anderen hole. Einen Rivian zum Beispiel.
Oder
Rivian
Volkswagen. Ist ja
ein cooler kalifornischer, genau, Hersteller, der ja mit Volkswagen sogar ein großes Joint Venture hat. Also let's see, aber die Antwort ist nein. Also ich würde keinen Change Rider mehr im Tesla machen.
Und du hast auch über Change Rider ein Buch gab's ja und dann hast du auch noch das Buch Weltmutführer geschrieben. Also du hast ja richtig appelliert, Leute, wir sind nicht nur Weltmarktführer, sondern wir sollten auch Weltmutführer werden. Absolut. Das ist ja 2019 hast du das Buch geschrieben, ne?
Genau, vor ungefähr 4 Jahren, richtig, genau.
Hast du den Eindruck, dass wir mutiger geworden sind?
Nein. Leider nein, man sieht es ja, ich meine Mut, man sieht es ja, ne, beim, ich meine, es fängt ja an jetzt bei Themen, also die jetzt auch sozusagen mir sehr nah sind, ne, beim Thema Datenschutz, beim Thema Bürokratie, ne, beim Thema Dinge ausprobieren, ne, sozusagen auch das ganze Thema, jetzt gucken wir mal auf Corporate Germany. Das ganze Thema, also mein großes Leidenschaftsthema ist ja Cover Your Ass, ne? Also wie schaffen wir es, dass wir eine Cover Your Ass Mentalität in Corporate Germany wegkriegen. Ja, man muss ja sagen, dass die CEOs und die Top-Manager, die in den großen Konzernen arbeiten, die sind ja da nur hochgekommen, nicht weil sie irgendwie großmutig waren. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Gisbert Rühl von Klöckner und noch ein paar andere. Herbert Diess zum Beispiel auch, ne, der eigentlich sehr mutig, der witzigerweise in Anführungsstrichen, die 30.000 Leute, die jetzt gerade bei VW sozusagen im Gespräch sind und da umsetzen sind, dass man die perspektivisch abbauen muss. Ja, das hat er schon vor 8 Jahren gesagt. ja, so, und hat gesagt, und hat auf Elon Musk geschaut und hat gesagt, hey, wir müssen uns die Dinge von Elon Musk abschauen, also nicht von seiner Führung und von seinen Dingen, die er, ja, die er ja macht, sondern wie Tesla arbeitet.
Es gab ja noch so ein legendäres Video, ne, wie, das hat er auf LinkedIn damals geteilt, Herbert Dies, wie Elon bei ihm war, ne, in Wolfsburg.
Ja, absolut. Und da hat man gesehen, das war auf Augenhöhe, das war welcoming, das war auch sozusagen ein bisschen auch ehrfürchtig, ja. Und natürlich mit dem guten Selbstbewusstsein, VW ist einer der größten Konzerne der Welt, ja. So, aber dass wir da einfach mutiger werden und auch in Konzernen sagen, hey, ich probiere einfach Dinge mal aus, ja. Und das, so, oder ich, I raise my voice, ja. Also das gibt's ja in meinem Buch, beschreibe ich ja ganz normale Dinge, wenn die Kleiderordnung eine Kleiderordnung ist in der Company und da fühlen sich manchmal Frauen auch nicht wohl mit, ja, dann, ja, hey Leute, dann seid mutig und sprecht es an und versucht es zu ändern, ja, und so, und das ist ja auch bei politischen Meinungen, wo man ja auch sagt, ja, darf ich das jetzt sagen, bin ich dann ein Nazi, ja, oder das ist ja auch das Problem, dass wir in Deutschland ja eigentlich keine Diskussionskultur mehr haben, weil natürlich alle auch auf Social Media, da ist ja auch eine gesunde Distanz vom Rechner, da kann man ja irgendwann auch einen Rechner ausmachen, manchmal ja sogar auch anonym, ja, dass die Leute sofort ihr Maschinengewehr durchladen, ja, und das ist natürlich nachteilig für so ein mutiges Ökosystem. Ja.
Lass uns mal über künstliche Intelligenz nochmal sprechen. Das ist ja das, was Digitalisierung vor ein paar Jahren war, hatten wir vorhin festgestellt. Richtig. Alle reden drüber. Die wenigsten sind wirklich fundiert im Stoff, habe ich oft den Eindruck. Gerade in den USA wird enorm viel Geld in die Hand genommen. Wie blickst du so auf diese Entwicklungen? Wie beschäftigt dich das Thema?
Genau, also generell ist es natürlich so, dass ich jetzt als Privatperson und auch die ersten Firmen, auch mit denen ich arbeite, natürlich so mit, ne, hier ChatGPT natürlich entsprechend arbeitet, das ja auch total spannend ist, was da rauskommt, ne? Also wir haben uns jetzt mal mit dem Thema Privat, mit dem Thema Visum beschäftigt in den USA, ja, und dann sagst du dann halt, hey, was gibt's für Visa-Arten und wie kann man sich bewerben? Ja, und dann hast du dann die Abhandlung, hast du natürlich dort, ja, drauf, ja, das ist schon wirklich faszinierend. Aber generell ist es natürlich so, dass unsere deutsche Industrie, was natürlich so, also wirklich die Use Cases und den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht, natürlich noch weit von den Dingen entfernt ist. Du siehst das jetzt im Online-Bereich, finde ich schon ganz gut, wenn du die sozusagen Chats hast, die dann ja meistens sozusagen von Computern und virtuellen Assistenzen da gemacht werden, dass das eigentlich schon ziemlich cool ist, was da gemacht wird, ne? Klar, die arbeiten natürlich mit Daten und versuchen die auszuwerten, versuchen dich auch besser zu verstehen in deiner sozusagen in der Problemwelt, in der du bist. Aber generell ist es so, dass wir natürlich in Deutschland im klassischen Mittelstand noch immer das Thema haben, hey, sind die Stammdaten bereinigt? Ja, wie kann ich jetzt wirklich auch digital Business mit meinem Kunden machen? Also du hast die Vertriebskanäle, die natürlich eben dann persönlicher Verkauf sind und Telefonie sind und wahrscheinlich noch für welchen Print sind und Messe und was es da nicht alles noch gibt. Ja, und wie kann ich dann jetzt wirklich digital nachhaltig Geschäft machen? Ja, und wie kann ich meine Produkte auch vielleicht B2B, wir sind ja auch ein B2B-Land in Deutschland, ja, wie kann ich meine Produkte mehr B2B verkaufen und wie kann ich vielleicht eine Automobilindustrie als Beispiel, wie kann ich jetzt irgendwie überhaupt einen Kanal zu meinem Kunden haben, ja, den Tesla ja hat, den ja viele deutsche Automobilhersteller gar nicht haben, und wie kann ich mit dem Kunden dann Geschäft machen, nachdem mein Vertragshändler extern, der gar nicht zu mir gehört, mein Auto verkauft hat und der eigentlich die Kundendaten hat, wie kriege ich die Kundendaten, wie kann ich die monetarisieren, wie kann ich eigentlich Customer Lifetime Value dort schaffen, und das ist, ja, und da spielt KI natürlich eine Rolle, und die, ich merke, dass viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, die fangen jetzt an, so kleine Gruppen zu bilden. Ne, da kommt dann jetzt dann der Personalleiter und der IT-Leiter und irgendwie mal ein Werkstudent. So, und dann sprechen die so über das Thema und überlegen sich mal Use Cases. Aber ist das jetzt so, dass die Unternehmen sagen, das ist jetzt tief in unserer DNA drin und das machen wir jetzt? Natürlich nicht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie jetzt eine Klarna oder wie irgendwelche sozusagen Zahlungsabwickler da draußen, die natürlich jetzt wegen KI schon irgendwie 100, 200, 300, ging ja durch die Presse, oder ich glaube bis zu 1000 Leute abgebaut haben.
Beziehungsweise gar nicht mehr einstellen, ne?
Richtig, oder gar nicht mehr einstellen, weil die KI eben die Arbeiten macht, die bisher eben sozusagen physisch von Menschen am Rechner digital gemacht wurden. Ja. Also das gibt schon, aber ich glaube, da sind wir noch weit von den Themen entfernt. Und last but not least ist natürlich auch der Datenschutz in Deutschland der Mühlstein. Du kannst eigentlich nur Champions League in der KI spielen, wenn du natürlich auch Satz nicht so datensparsam umgehst. Und da ist es aber auch was, wo wir in meinen Augen stolz drauf sein können. Weil Datensparsamkeit in Deutschland ist ja auch was Gutes.
Ja.
Ja, also dass jetzt wir nicht sagen, dass jetzt nicht Unternehmen einfach sagen können, hey, hier ist mein Kundenstamm von 1 Million B2C-Kunden oder 300 B2B-Kunden und den gebe ich jetzt einfach mal weiter und mit denen mache ich was. Ne? Auf der anderen Seite wird man sich natürlich wünschen, wenn man zu einem Amt geht, dass man in Deutschland, dass das eine Amt natürlich einfach auch die Daten vom anderen Amt kriegt. Das sind wir ja auch noch meilenweit von entfernt. Ja, also da haben wir, glaube ich, auch noch einen weiten Weg zu gehen. Ja.
Großes Thema, was uns natürlich auch hier im Kontext Arbeit und Arbeitswelt beschäftigt, ist Nachhaltigkeit. Jetzt hat Trump gerade unterschrieben, den Rückzug sozusagen, Pariser Abkommen. Und natürlich gibt es da auch diese Zwänge, wirtschaftlich erfolgreicher wieder zu werden, Kosten zu senken. Aber wir haben keine Alternative, wir müssen uns um den Planeten kümmern. Wie erlebst du auch die Gespräche vielleicht vor Ort, wäre mal interessant, mit Amerikanern? Ist Nachhaltigkeit dort ein Thema? Auch du hast gesagt, Unternehmer sind auch bei dir in der Nähe. Wie sehen die das?
Also ehrliche Antwort, they don't care.
Aha.
Also ich meine, also ich muss mal sagen, also das ist jetzt auch eine total offene Geschichte, wo jetzt viele wahrscheinlich, wo vielleicht auch der Shitstorm nachher kommen wird, aber ist mir auch egal, Leute.
Dann,
könnt ihr den über mich, den lasse ich über mich ergehen. Also ich meine, bevor ich nach Amerika gegangen bin, also wie war das in meiner Company? Wir sind innerhalb von Deutschland nicht geflogen, nur Zugfahrten. Ne? Wir haben irgendwie local gesourced, also auch Lebensmittel, wenn jetzt irgendwie, wir hatten viele Kundenevents, ne? Da haben wir drauf geachtet, hey, dass irgendwie das nur lokal irgendwie gekommen ist und so. Ne? E-Autos, auch privat haben wir ganz viel gemacht, verpackungsfrei und Fridays for Future und ne, hast du nicht gesehen. Und wenn wir mal geflogen sind, dann haben wir da CO2-neutral das Ding gemacht. So, jetzt bin ich in den USA im dritten Jahr. Und das Beispiel habe ich letzte Woche gebracht. Und es ist natürlich ein Witz, ja. Aber so sieht das so ein bisschen, wie ich denke. Und so denke ich als Deutscher und Europäer 3 Jahre in den USA. Die Amis denken ja nochmal ganz anders. Wenn ich in Nürnberg am Hauptbahnhof stehen würde, ich würde nach München fahren wollen, da fährt der ICE die Schnellstrecke, das sind 60 Minuten, ja. Da würde ich jetzt kurz überlegen, ich könnte ja auch fliegen. Ja, so, weil das in Amerika ist es. Ich meine, wir wohnen im Großraum L.A., da sind 16 Spuren auf dem Highway und es sitzt immer nur eine Person in diesen Karren, die auch by the way noch 17 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und es ist alles voll. Ja, die Sachen, die hier gekauft werden, dieser Made-in-China-Schrott, das fängt an bei der Waschmaschine und beim Trockner und hört auf beim Tennisschläger. Tennisschläger-Beispiel bringe ich euch gleich, ja. So, das Zeug verbraucht 10-mal so viel Wasser. Ich habe mir direkt eine Miele gekauft hier, ja. So, die gab's hier gar nicht. Musste ich dann aber einen Vorstand irgendwie importieren und frag mich nicht. So, aber wir verbrauchen jetzt ein Zehntel an Wasser und irgendwie ein Viertel an Energie und es ist aber doppelt so sauber, ja. Aber die Maschinen, die hier stehen, die Schrottmaschinen, die gehen auch alle 2 Jahre kaputt. Dann sagen die sich, ja, ist doch nicht schlimm, die kostet ja auch nur $300. Ja, wenn du hier Tennis spielst und dir geht der Tennisschläger, die Seite reißt dir, dann gehst du zum Nachbarn und fragst, hey, wo kann ich denn deinen Schläger bespannen lassen? Guckt er dich an und sagt, sag mal, ey, bist du bescheuert oder schmeißt das Ding weg? Ich so, wie schmeißt das Ding weg? Ich kaufe dir jetzt nicht für $150 neuen Schläger. Nee, geh zu Walmart. Ich so, ja, wie zu Walmart? Ich will doch nicht einen Schrottschläger. Nee, Wilson, Head, die Marken, die kosten hier $17. $17, ja? So, da gibt es keinen Schlägerbespann-Service wie bei Sportcheck in München für 40 Euro, weil der Schläger kostet ja 150 bis 200 Euro oder wie viel er auch in Deutschland kostet, ja?
Ja.
So, und das ist natürlich ein Problem. Also dann hast du noch Verpackungen und dann hast du natürlich die Häuser hier. Das ist ja, wir leben in einer der reichsten Wohngegenden in den USA. Die Häuser sind Schrott. Die sind Schrott. Ja, da hast du sozusagen 1 Zentimeter Spiel bei den Türen, ja. Das heißt, die Kälte im Sommer geht raus, die Wärme im Winter geht raus, ja, die Kälte im Winter geht rein. Ja, also das ist totaler Wahnsinn, ne? So, und wir kommen dann mit unserem Heizungsgesetz. Und wir kommen da sozusagen mit Belastungen für die Bürger, die sowieso schon ächzen, weil Inflation und russischer Angriffskrieg. So, und das ist sozusagen mein Appell. Es ist gut, dass wir in Deutschland und sozusagen Europa weiterhin Sustainability im Kopf haben. Aber Leute, wir werden es alleine nicht schaffen. Wir werden es ohne Indien, ohne China und ohne Amerika, die jetzt neben Syrien und 3 anderen Schergenstaaten aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Ja gut, das werden wir nicht, wir werden es nicht schaffen. So, und deswegen ist sozusagen, es gibt viele Amerikaner, denen es natürlich nicht egal ist und die da was machen, aber du kannst hier in dem System auch gar nicht viel tun, weil das System ist gar nicht dafür darauf ausgelegt. Wenn du im Restaurant isst und du isst im Restaurant, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Einweggeschirr kriegst. Einweg, also im Restaurant. Du gehst nicht aus Essen, nein. Du kriegst Einweggeschirr. Das wird weggeschmissen danach und dann wird's neu mit Einweg eingedeckt. Ja. Ne? Und das ist natürlich für uns, das ist komplett irre.
Es gibt auch keine wirklichen Keramik-Kaffeetassen, oder? Es gibt immer nur diese Kaffeebecher.
Genau, es gibt Kaffeebecher, ja, natürlich. Wir haben, natürlich kannst du dir Keramik auch irgendwo kaufen und so, aber generell ja, ja. Wenn du jetzt zum Starbucks oder so gehst, nein, ja, natürlich nicht. Klar. Also selbst wenn du da einen Kaffee trinkst, kriegst du natürlich deinen Plastikmug. Ja. Mittlerweile haben es aber so, wenn du deinen Mehrwegbecher mitnimmst, dann kriegst du 10 Cent Rabatt. Immerhin. Das wird unter Trump auch noch ein richtig hartes Ding werden, leider.
Ja, das glaube ich auch. Da sind wir mal gespannt, was noch passiert. Jetzt sind wir noch am Anfang des Jahres 2025. Was hast du dir für Ziele gesetzt?
Oh, was habe ich mir für Ziele? Ich habe mir ein privates Ziel gesetzt. Ich teile ja viel, aber das kann ich nicht teilen, leider.
Sportliches?
Ja, nein, oh Gott im Himmel, da bin ich ja lang von weg. Nein, oh Gott im Himmel, die sportlichen Ziele, die man nachher sowieso nicht erreicht. Nee, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt in diesem Jahr, und das habe ich auch eigentlich schon zumindest buchungstechnisch erreicht, dass ich einmal im Monat nach Good Old Germany komme. Ja, das ist sozusagen ja auch ein großer Eingriff hier ins Familienleben und natürlich auch, ne, 24 Stunden Flieger hin und zurück und Zeitverschiebung und so. Aber das ist sozusagen mein großes Ziel für Deutschland, also hier sozusagen in Deutschland wieder mehr zu machen, ja, und auch wahrscheinlich wieder was Neues, Ideenmäßiges, Größeres mal darüber nachzudenken und vielleicht zu starten, ja. Was immer das noch sein mag. Ich habe schon die ersten Ideen, die teste ich auch gerade ein bisschen aus. Und das sind so die Ziele für dieses Jahr. Ja. Und natürlich die Familie nicht aus dem Augen zu verlieren. Also ich kenne mich ja, wenn man so in so eine Idee reinspringt, dann natürlich auch aufzupassen, ja, dass man nicht wieder in das alte Hamsterrad da reinkommt. Also das ist wahrscheinlich auch eins der großen Ziele für dieses
Family
Jahr.
Family first, so sehe ich es ja auch. Was,
richtig.
Was oder wer inspiriert dich denn? Was ziehst du dir noch so rein?
Ja gut, also generell natürlich mutige Menschen. Ich bin großer Fan von Shezad Shemaine. Der ist einer der sozusagen großen Positive Intelligent Coaches der Welt. Der ist sozusagen im selben Unternehmernetzwerk wie ich, YPO, Stanford-Professor. Und der hat sozusagen ein super Programm aufgelegt, wo du, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ne, wo du so ein bisschen in deine Kindheit zurückgehst, ne, und schaust, hey, wo kommst du eigentlich her? Was für Glaubenssätze hast du entwickelt? Was für Saboteure hast du entwickelt, ja, wie wirst du eigentlich jeden Tag getriggert, ja, und wie kannst du dann in deinem sozusagen privaten, freundschaftlichen, familiären, aber vor allen Dingen Businessumfeld, wie kannst du mit deinen Triggern umgehen und wie kannst du da eigentlich, dass der Judge, der Richter, der oben in deinem Kopf ist, der sagt, der ist schlecht und guck mal, wie der dich behandelt und warum sagt er das und so, dass du den halt schnell wegschieben kannst und eigentlich sofort in so einen positiven Modus übergehen kannst. Also das ist sozusagen was mich total begeistert, neben allen mutigen Menschen da draußen, wo ich manchmal am Rechner sitze oder irgendwo einen Podcast höre und denke mir, okay, krass, wow, das hat schon einer wirklich toll gemacht, ja, ein System verändert oder irgendwie in der Schule was Besonderes gemacht oder irgendwo im dritte Weltland was getan oder einfach im Businessumfeld.
Also Leute,
total
die was verändern,
Mutiges,
ne?
Geschaffen. Genau, ja. Absolut, genau.
Die was verändern, Changemaker. Magst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Oh. Ja gut, also ich bin ja großer Tommy Yaut-Fan, ne? Also da kann ich nur sagen, also jedes Tommy Yaut-Buch kann ich sozusagen empfehlen, wenn man mal lachen will und mal was Kurzweiliges lesen möchte. Aber natürlich, Shezad Shemaine, also kannst du ja auch nochmal hier, schicke ich dir nochmal, kannst du nochmal irgendwie in die Shownotes bringen. Genau, also sein Buch ist jetzt auch endlich seit 4 Wochen in deutscher Sprache erschienen, ja, Positive Intelligence, das ist sozusagen also großartiges Werk, wo jeder mehr über sich selber erfahren kann und vor allen Dingen einfach positiver wird, ja, und das und natürlich damit auch die Welt positiv verändern kann, ja, mit einem guten Spirit, ja, das wäre meine Buchempfehlung, ja.
Und das schreibst du ja auch immer am Ende deiner LinkedIn-Post, bleibt positiv.
Absolut.
Und das ist ja schon fast auch ein Schlusswort, aber ich würde dir trotzdem nochmal die Gelegenheit geben, so am Ende nochmal ein Wort an uns, die hier zuhören, zu richten. Hier hören ja sehr unterschiedliche Menschen zu. Also Leute, die was starten wollen, Leute, die vielleicht mittendrin sind, die was verändern wollen. Was gibst du uns noch mit?
Ja, ich glaube, generell ist es wichtig, dass wir uns ich muss ja mal sagen, in den dunklen Zeiten, ja, ich meine, ihr seht China, Russland, Ukraine, Trump, Le Pen, Meloni, AfD, Ich meine, das ist ja eigentlich in der Breite, ist das ja gequirlte Kacke. Das wollen wir eigentlich alles gar nicht haben. Ja, aber ich sag mal, ein bisschen im Leben darauf zu achten, dass man nicht so viel von diesen negativen Nachrichten konsumiert, weil ist ja total klar, die Medien funktionieren ja auch über negative Nachrichten. Ja, wenn da was Negatives ist, dann klicken wir da drauf, dann lesen wir das durch, dann regen wir uns auf, dann teilen wir das. Sondern sozusagen sich jeder vielleicht überlegt, so, also das wäre sozusagen Build, Measure, Learn, der kleine iterative Schritt zu sagen, was ist eigentlich die positive Geschichte des Tages? Ja, sich die, also die gibt's jeden Tag in der Familie, mit den Kindern, mit der Ehefrau, mit dem Partner, mit dem Onkel, mit der Tante, im Business, draußen im Edeka, wo man sagt, hey, krass, wie die Verkäuferin zu mir war und was wir da gemeinsam erlebt haben, ja, oder sonst was ihr in den Medien mitgekriegt habt, und das zu teilen, ja. Und das kann sein, dass man das den Kindern erzählt. Und das reicht auch, wenn man das vielleicht mit dem Ehepartner, mit dem Businesspartner teilt. Aber wenn ihr natürlich draußen auf Social Media seid, wie ihr fast alle seid, das auch draußen zu teilen. Ja. Und so schaffen wir es, glaube ich, dass wir sozusagen von diesem negativen Spin, der natürlich auch von den Algorithmen wahrscheinlich auch nochmal mehr ausgelesen wird, ihr wisst, wie das ist, ja. Aber dass wir da so einen positiven Spin hinkriegen. Vielleicht schaffen wir auch so einen Hashtag, was weiß ich, Happy Day oder so, oder Story of the Day. Ja, vielleicht kann man das mal gemeinsam schaffen. Ja, dass man sagt, hey, und da sind wir draußen und da erzählen wir einfach geile, geile, gute Geschichten. Wenn es euch nicht gut geht, wenn der euch über den Mund gefahren ist oder es Stress zu Hause gab oder die Kinder, nachdem ihr 2 Stunden in der Küche gestanden habt und gekocht habt, wieder gesagt haben, Papa, Mama, was ist das denn wieder für ein Essen? Ja, wo ihr dann eben draufschauen könnt und sagen könnt, hey, und das war eigentlich das gute Ding. Ja, also das wäre sozusagen mein Appell an euch alle da draußen. Ja, und ich glaube, dann schaffen wir es auch wieder hier, zumindest ein gutes Gefühl reinzukriegen. Ja, und ich glaube ja weiterhin, dass wir in Deutschland, glaube ich, happy sein müssen mit dem, was wir haben. Ja, müssen noch ein bisschen was verteidigen, demokratiemäßig, keine Frage. Ja, dass wir da nicht Richtung USA hinkommen, aber overall geht es uns ja, glaube ich, sehr gut. Also da mehr einen positiven Spin reinzukriegen.
Super.
Deswegen danke ich dir auch für deinen Podcast. Das
ja, ich danke auch. Dir. Ich
danke dir. Du machst einen tollen,
absolut.
Einen tollen Beitrag.
Ja. Darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir einen guten Vibe auch reinbringen, ja, und dieses Meckern gar nicht zulassen, sondern eher darüber sprechen, was gibt's für Möglichkeiten, ja, was können wir uns vorstellen, was probieren wir mal aus und was geht dann vielleicht auch mal schief, aber es geht ja nur was schief, wenn man mal was probiert, ne? Insofern,
absolut.
Herzlichen Dank, schöne Grüße, einmal rüber über den Ozean. Ich hoffe, wir sehen uns, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Laufe des Jahres nochmal im echten Leben und
in live, mit Sicherheit.
Das wäre toll.
Vielen Dank dir. Dank euch fürs Zuhören.
Mach's gut. Bis bald, Philipp. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Philipp. Alle Links natürlich in den Shownotes. Schaut dazu in eurer Podcast-App mal in die Information zur Folge. Dort gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Das hilft mir wirklich enorm. Es ist sehr schnell gemacht und hilft uns, in den Ranglisten weiter nach oben zu steigen. Und ansonsten würde ich mich über euer Feedback freuen. Schreibt mir doch mal eine Nachricht. Wo hört ihr den Podcast? Welche Folgen haben euch gut gefallen? Was oder wen wünscht ihr euch hier? Vielleicht kennt ihr auch jemanden. Dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben über LinkedIn zum Beispiel oder auch über meine Website gabrielrath.com. Dort gibt es also ein Kontaktformular. Ihr seht dort auch, was ich sonst noch so tue. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs. Unter anderem bin ich demnächst auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg. Am 26. März wird das sein. Dort gibt es meine neue Keynote zu dem Thema Reinventing Yourself in the World of AI. Also die Frage, wie erfinden wir uns eigentlich neu, wenn wir so festgefahren sind in unseren Gewohnheiten, vielleicht auch in unserem Frust, in unserer aktuellen beruflichen Situation, und wie entwickeln wir uns da weiter und wie kann uns KI auch dabei helfen? Also vielleicht sehen wir uns in Hamburg. Ich packe euch den Link mit in die Shownotes. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich kann euch als Sparringspartner zu den Themen Storytelling und Community Building begleiten. Auch wenn es um Podcasts geht, bin ich gerne dabei und unterstütze euch. Wenn ihr einen Podcast starten wollt oder den Podcast neu überarbeiten wollt, kommt sehr, sehr gerne auf mich zu. Und ich bin auch als Moderator unterwegs, nicht nur im Podcast, sondern auch auf Events, auf Konferenzen oder auch in Workshops. Auch da freue ich mich, von euch zu hören. So viel von heute aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.